Hallo und herzlich willkommen zu Folge 25 von Absolut Relativ, deinem Podcast für Herzensbildung. Heute soll es um das sogenannte Drama-Dreieck gehen, das Gefüge von Täter, Opfer und Retter. Das Drama-Dreieck ist sozusagen der Stoff, aus dem die Märchen, Heldensagen und Filme gemacht sind. Ich sag ja immer, wir leben im Märchen, aber eigentlich wünschen wir uns nur das Märchen und genau deshalb leben wir im selbstkreierten Drama. Die Jugend hat das längst erkannt und den Begriff Du Opfer geprägt. Das ist nicht gerade schön, aber lohnenswert, mal genauer unter die Lupe zu nehmen. Jeder kann zum Opfer werden, aber nicht jeder betrachtet sich auch so. Wir alle werden von Zeit zu Opfern irgendwelcher Umstände, aber Opfer werden und Opfer bleiben sind ebenfalls zwei ganz verschiedene Paar Schuhe. Genau da liegt der Unterschied. Nicht so, was das Schicksal uns macht, sondern ob wir uns damit einverstanden erklären. Wie gelingt es Menschen, aus der Opferrolle wieder aufzutauchen oder sie gar nicht erst für sich in Anspruch zu nehmen? Und was ist mit Opfer überhaupt gemeint? Ganz allgemein gesprochen fühlen wir uns immer dann als Opfer, wenn wir uns ohnmächtig und ausgeliefert fühlen. Und wir fühlen uns als Opfer, wenn wir etwas als ungerecht empfinden, es also in unseren Augen keinen Sinn macht. Und damit sind wir bei der Frage nach den zwei Zutaten für ein erfülltes Leben, die da wären: Selbstwirksamkeit oder Handhabe und Sinnhaftigkeit. Solange wir Menschen das Gefühl haben, etwas ausrichten zu können und wir dem, was wir erleben, einen Sinn abgewinnen können, fühlen wir uns nicht als Opfer der Umstände. Deshalb sollten wir immer aktiv nach diesen zwei Zutaten suchen. Was hält mich womöglich von der Lösung ab? Wo habe ich noch nicht nach der Lösung gesucht? Wo will ich vielleicht gar nicht nach der Lösung suchen? Was könnte dieser Umstand auch Gutes für mich bereithalten? Gibt es eine Lernaufgabe in dieser Situation? Gerade weil wir an den Umständen zu scheitern scheinen, macht es Sinn, nach innen zu blicken und unsere Reaktionen auf die Umstände zu beobachten. Ich möchte keinem Menschen seinen Opferstatus absprechen, ganz im Gegenteil, ich gestehe jedem Menschen seinen Opferstatus zu. Aber ich hinterfrage schon, ob es uns damit gut geht. Der Buddhismus sagt, Leben ist Leiden. Zumindest solange wir uns als Opfer sehen. Und die Psychologie sagt, eine anhaltende Opferhaltung steht der Heilung im Wege. Wenn es uns also nicht gut geht in unserer Opferhaltung, warum sollten wir dann daran festhalten wollen? Das wäre doch total verrückt. Und trotzdem tun wir genau das regelmäßig. Erstens, weil wir sie gar nicht erkennen, unsere Opferhaltung. Und zweitens, weil es so schön bequem ist. Solange ich nämlich das Opfer bin, liegt's ja nicht an mir. Das geht aber nur so lange gut, bis der Druck zu groß wird. Dazu gleich noch mehr. Lass uns aber erstmal versuchen, die drei Rollen greifbar zu machen. Denn kaum jemand würde von sich selber als Opfer, Täter oder Retter sprechen. Naja, der Retter ist vielleicht noch die attraktivste von den dreien. Das Opfer. Das Opfer fühlt sich dem Schicksal ausgeliefert. Seine Wahrnehmung kreist vor allem um das eigene Schicksal, warum ich oder immer ich. Es fühlt sich vom Leben betrogen, sehnt sich und sucht nach Bestätigung, Mitleid und Erlösung durch andere. Das Opfer neigt zu manipulativem und passiv-aggressivem Verhalten, gerade weil es sich selbst den offenen Angriff nicht zugesteht. Opfer haben tendenziell eher Fluchtgedanken und reagieren auf Stress mit Starre. Die Stimme hat oft etwas Weinerliches und Knatschiges an sich. Die Mimik verrät Unsicherheit und Entrüstung. Opfer finden sich in der breiten Masse. Credo, ich, armes Würstchen, kann doch nichts dafür. Die Lösung. Für ein Opfer ist es besonders wichtig, an etwas Übergeordnetes zu glauben. Ohne irgendeine Form des Glaubens ist es sehr schwierig, das eigene Schicksal anzunehmen und tragen zu lernen. Gleichzeitig liegt genau hier die Gefahr, nämlich, dass das Opfer sich in der Hoffnung auf Sinnstiftung und Erlösung bloß in die nächste Abhängigkeit begibt. Der Täter. Der Täter fühlt sich dem Schicksal überlegen und schreckt auch nicht vor Konfrontation zurück. Er provoziert gerne und gibt nichts auf die Meinung anderer. Vor Opfertypen hat er wenig Respekt und lässt sie das auch spüren. Er fühlt sich dazu berufen, für Ordnung zu sorgen und erteilt sich selbst die Absolution dazu. Seine Strategie ist der Angriff. Schnell wirkt er selbstverliebt, herrisch und übergriffig. Er ist nicht nur dazu bereit, Opfer zu bringen, er ist auch bereit, Risiken einzugehen. Täter finden sich oft in Führungspositionen. Credo, das sind alles Dummköpfe, es braucht Menschen wie mich. Die Lösung. Für einen Täter ist es das Wichtigste, einem Opfer zu begegnen, das aus der Opferhaltung heraustritt. Freisprechung und Vergebung auf energetischer Ebene kann für einen Täter tiefe Einsicht, Dankbarkeit und Heilung ermöglichen. Wenn sich ein Mensch seiner Macht entzieht, wirft es ihn zwangsläufig auf sich selbst zurück. Dann wird der Täter-Opfer-Kreislauf unterbrochen. Der Retter. Er ist im Dauereinsatz und leistet Erstaunliches im Namen der Gerechtigkeit, neigt aber auch dazu, auszubrennen. Nicht selten kippt er von der Gerechtigkeit in die Selbstgerechtigkeit. Er schlägt sich tendenziell auf die Seite der Schwächeren, aber rettet auch Täter, wenn es sein muss, indem er sie zum Beispiel zur Einsicht bringen will. Er fühlt sich dazu berufen, für Recht zu sorgen und sieht sich für alles und jeden verantwortlich. Retter finden sich oft in sozialen, helfenden und heilenden Berufen. Credo: Ich rette die Welt. Die Lösung: Für einen Retter ist es das Wichtigste zu erkennen, dass er, indem er ständig die Verantwortung für andere an sich reißt, den Menschen nicht nur nicht hilft, sondern schlimmer noch, sie in ihren Mustern fixiert und somit von der wirklichen, nachhaltigen Lösung, nämlich ihrer Eigenverantwortung, abhält. Der größte Dienst, den man anderen erweisen kann, ist es, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Das zu erkennen führt zur Auflösung der Rolle des Retters. Typisch ist, dass Leistungen mit Gegenleistungen beantwortet werden. Das Opfer bietet dem Täter das Gefühl von Macht und der Täter macht ihm dafür den Sündenbock. Das Opfer bietet dem Retter das Gefühl, gebraucht zu werden und er bietet ihm dafür seine Hilfe an. Der Täter bietet dem Retter eine Mission und der Retter ihm die Notwendigkeit. Alle sind aber gleichzeitig auch Projektionsfläche füreinander, was bedeutet, dass das Opfer mit seinem aggressiven Potenzial nicht in Kontakt steht, der Täter mit seiner eigenen Unsicherheit nicht umgehen kann und der Retter Schwierigkeiten hat, seine eigene Bedürftigkeit wahrzunehmen. Ein und derselbe Mensch kann gleichzeitig in unterschiedliche Dramen involviert sein und auch innerhalb eines Dramas wechselnde Rollen einnehmen. Die Übergänge zwischen den dreien sind fließend. Unbewusst wählen wir die Rolle, die uns am wenigsten mit der eigenen Angst konfrontiert. So hat der eine große Angst, Macht zu demonstrieren, der andere hat noch größere Angst davor, Schwäche zu zeigen. Ein Mensch, dem Schwäche nicht zugestanden wurde, wird also eher Täter als Opfer werden. Ein Mensch, dem Aggression nicht zugestanden wurde, wird eher Opfer als Täter werden. Retter sind häufig Menschen, die gelernt haben, die Ansprüche anderer vor die eigenen zu stellen. Merke, alle drei haben letztlich Angst, etwas falsch zu machen. Nur ihre Definitionen von falsch sind verschieden. Letzten Endes sind alle drei Opfer ihrer Rolle. So betrachtet ist das ganze Szenario auch gar nicht mehr so persönlich verletzend und absichtsvoll, wie wir es interpretieren. Es ist eher ein logisches Wechselspiel unterschiedlich geprägter Individuen. Und die finden sich mit der Treffsicherheit der Energetik im Leben immer wieder. Nochmal zusammengefasst. Wenn ein erfülltes Leben vor allem von zwei Faktoren abhängt, und zwar von Handhabe und Sinnhaftigkeit, dann ist auch klar, warum auf den Opfern der größte Leidensdruck lastet. Täter und Retter haben schließlich weder einen Mangel an Handhabe noch an Sinnhaftigkeit, denn sie bilden den aktiven Part und sind überzeugt von ihren eigenen Motiven. Wenn bei ihnen Unmut aufkommt, dann meistens deshalb, weil sie merken, dass sie doch in einer Rolle stecken und in dieser Rolle nicht ganz frei sind. Auch wenn der Leidensdruck für die Opfer alles andere als schön ist, kann er sehr nützlich sein. Dann nämlich, wenn er zur Schubkraft auf der Suche nach Lösungen wird. Richtig umgesetzt bricht er das eingefahrene Muster auf und weist den Weg aus der gegenseitigen Wechselbeziehung. Wir könnten auch sagen, ohne Leidensdruck keine Veränderung. Deshalb geht echte und nachhaltige Veränderung in aller Regel vom Opfer aus, und zwar durch seine Emanzipation. Wenn das Opfer aus der Passivität in die Aktivität kommt und aus der Abhängigkeit in die Unabhängigkeit, verändert sich das ganze Gemenge. Dann wächst die Erkenntnis, ich kann mich selbst behaupten. Ich kann mir selber helfen. Ich übernehme die Verantwortung für mich. Diese Veränderung wirkt sich energetisch unmittelbar auch auf den Täter und den Retter aus. Das Opfer entlässt sie durch seinen Wandel auch aus ihren Rollen. Entweder emanzipieren sie sich mit und zollen dem Opfer Respekt, was dann einer Zustimmung gleichkommt, oder sie begeben sich auf die Suche nach einem neuen Opfer in einem neuen Spannungsfeld, was einer Ablehnung gleichkommt. Und jetzt aufgepasst. Wenn das Opfer diese Entwicklung nur reaktiv macht, um dem Druck zu entkommen, dann kehren sich die Rollen häufig einfach um. Dann wird das Opfer entweder zum Täter oder zum Retter. Es überkompensiert sozusagen. So ändert sich nur die Besetzung der Rollen, während das Drama bestehen bleibt. Schafft es das Opfer hingegen, sich durch Bewusstwerdung aus seiner Rolle zu emanzipieren, erkennt es, dass sein Leidensdruck die treibende Kraft und damit notwendig für die eigene Entwicklung war. Es erkennt die eigene Beteiligung an, sieht dem Täter nicht mehr den alleinig Schuldigen und macht sich vom Retter unabhängig. Wenn das Opfer in die Eigenverantwortung kommt und die Sinnhaftigkeit wiederhergestellt ist, steigt es aus dem Dramazyklus aus und die Reinszenierung der immer gleichen Situation hat ein Ende. Vereinfacht ausgedrückt, wo kein Opfer, da kein Täter. Und wo es kein Opfer und kein Täter gibt, da braucht's auch keinen Retter mehr. Es erfordert viel mehr Mut, sich selbst zu stellen, als sich über Umstände und andere zu beschweren. Wieder so ein schönes Wort. Sich beschweren. Denn das tut es wirklich. Es beschwert uns. Und selbst wenn wir mit unserer Beschwerde womöglich sogar im Recht sind, heißt es nicht umsonst so schön. Du kannst Recht haben oder frei sein. Und da kommen wir zum letzten Punkt. Hast du dich nach der letzten Folge mal gefragt, was Glück für dich bedeutet? Für mich? Freiheit. Und ich meine nicht die äußere, ich meine innerliche Freiheit. Die Freiheit, mich immer so neu auszurichten, dass der Rest auch wieder passt, anstatt mich damit abzumühen, den Rest passend zu machen. Eine Patientin hat das letztens so hübsch auf den Punkt gebracht, als sie sagte, aus Scheiße kann man auch Dünger machen. Dafür muss man die Scheiße aber anpacken. Solange mir das noch gelingt, bin ich zumindest in der Lage, mein Glück immer wieder herzustellen. Damit lasse ich's mal gut sein für heute. Das Thema der nächsten Woche ist irgendwie konsequent, es wird um Vergebung gehen, ein heikles wie heilendes Thema. Hab eine gute Woche, bis nächsten Mittwoch und tschüss.